Grüß Gott, meine Damen und Herren. AKTech am Dienstag ist die Veranstaltungsreihe, mit der die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften aktuelle und kontroverse Technikthemen in die Diskussion bringt. Am AKTech-Forum am Karolinenplatz in München und an anderen Orten. Durch die Corona-Krise müssen wir derzeit auf persönliche Dialogveranstaltungen verzichten. Stattdessen möchten wir hier Einblicke in aktuelle, kontroverse Technikthemen online vermitteln. Mein Name ist Marc-Denis Weitze. Tatsächlich ist Corona hier auch der thematische Ausgangspunkt. Wie können Politiker und Institutionen, die für die Bewältigung der Krise verantwortlich sind, eine geeignete Form der Kommunikation wählen? Die öffentliche Kommunikation von Risiken und von teilweise drastischen politischen Maßnahmen kann einiges lernen aus Erkenntnissen, die unsere Experten hier vorstellen. AKTech spricht mit Expertinnen aus Psychologie, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Haben Sie Fragen oder Kommentare zum Thema? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen unter dienstag-dialog@akatech.de.
Zu Beginn spreche ich mit Professor Ralf Hertwig. Er ist Psychologe, arbeitet als Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Herr Hertwig, als Psychologe untersuchen Sie, wie wir Entscheidungen treffen und warum wir welche Risiken eingehen. Wie gehen wir Menschen denn generell mit Risiken und Krisen um?
Also erstmal, Herr Weitze, herzlichen guten Tag. Wie gehen wir mit Krisen um? Also darauf gibt es, wie wenn immer es um Menschen geht, keine einfache Antwort, weil es gibt viele Beispiele, wo offensichtlich ist, dass wir ganz gut mit Risiken umgehen und mit Krisen umgehen. Wenn das Haus brennt, dann rennen die Leute in der Regel raus. Wenn es ein Feuer gibt außerhalb des Hauses, dann rennen wir auch weg. Wenn es eine Überschwemmung gibt, laufen wir weg. Es gibt aber auch viele andere Beispiele, wo wir uns auf eine Art und Weise verhalten, sodass unser natürliches Verhalten auch zum Problem in der Krise wird. Also denken Sie zum Beispiel an so berühmte Ereignisse wie die Love Parade in Duisburg, wo Menschen in der Menge eingeschlossen waren und wo die Dichte der Menschen so groß wurde, dass eine ganz natürliche Tendenz, die wir haben, nämlich, dass wir uns so nahe kommen, dass wir uns berühren. Und wenn wir berührt werden, haben wir die Tendenz, uns Platz zu verschaffen und den anderen wegzuschubsen, dass diese Tendenz selber dann wieder zum Problem wurde und die Krisenhaftigkeit des Ereignisses verstärkt hat. Oder um noch ein anderes Beispiel zu nehmen, es wird sehr viel darüber gesprochen, dass beispielsweise bei bestimmten Risiken wir uns offensichtlich auch nicht richtig zu verhalten scheinen. Also denken Sie zum Beispiel, dass Menschen heute noch am Vesuv sich ansiedeln und dort ein Haus bauen. Und es erscheint so, als ob das irrational wäre, weil schließlich gibt es genügend Warnungen, dass der Vesuv eines Tages auch wieder explodieren könnte. Wenn man allerdings diese Rationalität oder Irrationalität des Verhaltens in der Krise oder auch in der Vorwegnahme der Krise beurteilen möchte, muss man auch berücksichtigen, dass zum Beispiel beim Vesuv der Vesuv seit 1944 nicht mehr ernsthaft ausgebrochen ist. Das heißt, unsere Erfahrung sagt uns was ganz anderes als die Warnungen, die uns mitgeteilt werden. Und wenn man dann die Situation genauer analysiert, dann kann man auch zum Teil sehr gut nachvollziehen und verstehen, warum Leute sich in den Krisen oder auch in der Vorwegnahme der Krise auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten. Und es muss keineswegs immer nur irrational sein.
Nun stellt uns das Coronavirus ja vor ganz neue Herausforderungen, auch jetzt mit den Fragen, wie nimmt man da das Risiko richtig wahr und wie ist das jetzt in Ihrer Einschätzung? Tendieren die Leute da eher zu sehr zu Panik oder sind sie eher leichtsinnig?
Das ist auch eine gute Frage und ich habe den Eindruck, dass da auch meine eigene Zunft, die Forschung zum Risikoverhalten, Risikowahrnehmung, Kommunikation auch nicht immer einer Meinung war. Ich habe am Anfang sehr viele Stimmen gehört, auch von sehr prominenten Risikoforschern, die der Meinung waren, dass die Leute dazu tendieren, das Risiko zu überschätzen. Das hängt damit zusammen, dass der Coronavirus in bestimmter Art und Weise auch die Dinge bedient hat, die Knöpfe gedrückt hat, die bei uns zu einer verstärkten Risikowahrnehmung führen. Also das Risiko beispielsweise ist wissenschaftlich wenig verstanden, es ist als neu wahrgenommen, es wird als nicht kontrollierbar wahrgenommen, es wird als unfreiwillig wahrgenommen, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich mich dem Risiko aussetze oder nicht aussetze. Das sind alles Attribute, die dazu führen, dass wir ein Risiko als besonders stark wahrnehmen. Und am Anfang war die Befürchtung und die Vorhersage, dass die Leute überreagieren würden. Dann, diese Einschätzung hat sich dann allerdings geändert, als auch die Risikoforscher merkten, dass das ja tatsächlich ein exponentielles Wachstum ist, dass die Zahlen, die am Anfang da waren, nämlich die geringen Mortalitätszahlen und die geringen Infektionszahlen, dass die nicht repräsentativ für das Gesamtverhalten und den Verlauf der Krise ist. Und interessanterweise ist es heute so, dass Sie heute sehr viele Stimmen hören, auch wiederum in meiner Zunft, die eher davon sprechen, dass jetzt die Gefahr da ist, dass die Leute die Risiken unterschätzen. Mit unterschätzen ist gemeint, dass wir beispielsweise jetzt dazu neigen, dass wir, wenn wir die Gesichtsmaske aufsetzen, möglicherweise nicht mehr realisieren, dass wir nach wie vor einem großen Risiko der Infektion ausgesetzt sind. Oder dass wir auch leichtsinnig oder gedankenlos werden und bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr einhalten, weil wir ja die Erfahrung gemacht haben jeden Tag, dass ja eigentlich nichts passiert. Das heißt, am Anfang war eher die Befürchtung, Leute überreagieren. Jetzt sehen Sie eher die Befürchtung, dass die Leute zu wenig reagieren.
Okay, also das ist dann schon mal eine spezifische Sache von Corona, wie man das einschätzt, wie da das Pendel vielleicht auch hin und her schwingt. Und nun ist natürlich die Frage auch für die Zukunft, Krisenkommunikation wird ja weitergehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ist das halt so Schema F, man kann die bewährten Instrumente nehmen oder gibt es da bei Corona Spezifika, wo Sie sagen würden, da muss man jetzt besonders drauf schauen, dass man das richtig anfasst?
Ja, ich denke, das ist eigentlich auch wissenschaftlich die große Herausforderung und die interessante Herausforderung von Corona, nämlich, dass es auch neue Herausforderungen an die Risikokommunikation stellt. Was meine ich damit zum Beispiel? Ich meine damit zum Beispiel, dass wir eben nicht nur das Risiko des Viruses selber kommunizieren müssen, sondern wir müssen auch das systemische Risiko kommunizieren. Das heißt, was passiert beispielsweise dann, wenn das Gesundheitssystem überfordert ist? Weil die Gefährlichkeit des Viruses besteht nicht nur in der Mortalität des Virus durch den Virus selbst, sondern auch durch die Art und Weise, wie das System auf den Virus reagiert oder auch von dem Virus selber überfordert ist. Was auch ganz interessant ist, ist, dass es hier sich um ein Risiko handelt, wo Leute sehr unterschiedlich betroffen sind. Je nachdem, wie alt sie sind oder welche Vorerkrankungen sie haben, sind sie mehr gefährdet oder weniger gefährdet. Und das stellt auch die Frage, wie kommunizieren wir, dass es nicht nur um die Gefahren für das eigene Leben geht, sondern auch um die Gefahren für andere Menschen geht. Das ist eine weitere sozusagen Herausforderung. Und die dritte Herausforderung, die ganz wichtig ist, ist, dass sich die Risikokommunikation damit auseinandersetzen muss, dass wir einen dynamischen Verlauf haben. Das heißt, am Anfang, manche Leute haben da ja auch von der Hammerphase gesprochen, war es relativ klar, was zu tun sei. Wir müssen alle daheim bleiben, Lockdown. Jetzt aber ist die Phase deutlich komplizierter, weil wir jetzt immer wieder in einem zweiwöchigen Abstand uns angucken müssen, was sind die Zahlen und sehr flexibel auf die Zahlen reagieren müssen und möglicherweise unser Verhalten danach ausrichten müssen, dass sich alle Wochen oder mehrwöchentlichen Abständen die Zahlen verändern, wie wir unser Verhalten anpassen müssen. Und das bedeutet auch, Risikokommunikation kann sich nicht damit zufrieden geben, eine Message zu senden, sondern muss flexibel auf diese komplexe Situation eingehen.
Ja, besten Dank, Herr Hertwig, für diese Einblicke in die Psychologie der Krisenwahrnehmung und Kommunikation.
Ganz herzlichen Dank.
Mein nächster Gesprächspartner ist Gerd Wagner. Ich spreche mit ihm über empirische Befunde, wie die Deutschen zu Corona und den ergriffenen Maßnahmen stehen. Professor Gerd Wagner ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Er arbeitet als Fellow am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und ist AKTech-Mitglied. Herr Wagner, gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin untersuchen Sie derzeit, wie die Deutschen die Maßnahmen zu Corona einschätzen und akzeptieren. Aktuelle Ergebnisse haben Sie auf Grundlage einer Erhebung von Infratest DIMAP untersucht. Und da die Frage an Sie, wie geht die Bevölkerung mit Corona um? Akzeptieren die Leute die behördlichen Vorgaben zu Disziplin und Distanz?
Ja, die Menschen gehen sehr rational mit Corona um. Die Akzeptanz der behördlichen Vorgaben liegt im Moment noch bei etwa 2/3 der Bevölkerung, die uneingeschränkt den Maßnahmen zustimmen. Das lag Ende März allerdings höher. Da lag es bei etwa 90% Zustimmung. Also man kann erkennen, dass die uneingeschränkte Akzeptanz etwas nachlässt, weil eben die Lage sich entspannt hat. Man allerdings nicht weiß, ob die verstärkten Kontakt, das Osterwochenende über sich 14 Tage später dann in erhöhten Infektionszahlen zeigen. Darauf können die Leute aber ja im Moment noch nicht reagieren, da wir alle nicht wissen, wie das Osterwochenende wirkt hat. Wenn man sich die Akzeptanz der Maßnahmen im Detail anguckt, stellt man auch ein sehr hohes Maß an Rationalität fest. Die eine Maskenpflicht beispielsweise wird beim Einkaufen von etwa 60% der Befragten befürwortet, während beim Spazierengehen sind das weniger als 20%, weil auch beim Spazierengehen die Masken wenige Wirkung zeigen. Interessanterweise steigt der Anteil derer, die Masken bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel befürworten, sogar an. Das lag vor 14 Tagen noch bei unter 80% Zustimmung und inzwischen bei über 90%, weil offensichtlich die Leute einsehen, dass gerade bei öffentlichen Verkehrsmitteln, die ja oft ein bisschen eng sind, Masken sehr gut wirken können.
Ja, vielen Dank auch für die Darstellung der Veränderungen in der letzten Zeit. Was sich da verändert, haben Sie eine Perspektive, ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu wollen, welche Entwicklung jetzt für die nächsten Wochen und Monate abzusehen ist? Ist weiterhin damit zu rechnen, dass die Menschen da mitziehen?
Also das hängt von zwei sehr verschiedenen Dingen ab. Zum einen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, ob das Gesundheitswesen gut mit den schwer Infizierten zurechtkommt, wie das ja die ganze Zeit über der Fall gewesen ist. Wenn die Infektionszahlen nicht wieder hochgehen, weil die Leute sich unvernünftiger verhalten haben, seit dem Osterwochenende wird es zunehmend schwieriger werden, so allgemein wirkende Maßnahmen wirklich akzeptiert zu bekommen. Nach den Zahlen, die wir haben, wird es entscheidend sein, wie überzeugend einzelne Maßnahmen begründet werden und wie überzeugend sie wirken. Wir können das zeigen am Beispiel einer Schutzmaskenpflicht beim Spazierengehen oder Sporttreiben sind weniger als 20% der Befragten eine Pflicht. Bei der Arbeit sind es ungefähr 40%. Und diese Zustimmung ist eher nach oben gegangen in den letzten zwei Wochen. Und auch eine Pflicht, Schutzmasken in öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen, wird in hohem Maße akzeptiert und ist auch nach oben gegangen. Inzwischen befürworten etwa 90% der Befragten eine Schutzmaskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, was ja auch sehr rational und vernünftig ist, weil da eine Infektionsgefahr besonders groß ist. Daran kann man also erkennen, wenn Maßnahmen gut begründet sind, dann werden sie auch weiterhin akzeptiert werden. Das Gleiche gilt für eine Tracing-App, die einem also warnen würde, wenn man nahen Kontakt mit einem Infizierten hatten. Die wird bislang nur von gut der Hälfte der Befragten akzeptiert. Andere haben Datenschutzbedenken und glauben insbesondere, dass so eine App überhaupt nicht funktionieren würde, nicht helfen würde. Wenn es jetzt eine App geben wird, die technisch funktioniert, wird es also in hohem Maße darauf ankommen, dass das so kommuniziert wird, dass die Leute verstehen, dass eine Tracing-App uns allen hilft. Die Epidemiologen gehen ja davon aus, dass ungefähr 2/3 bei so einer App mitmachen sollten. Wenn es mehr sind, ist noch besser. Und dies kann meines Erachtens nur gelingen, wenn die Kommunikation im Detail überzeugend ist und die Leute erklärt bekommen, warum es notwendig ist, dass möglichst viele mitmachen und es nicht hilft, wenn das nur 20% oder 40% sind. Also die Kommunikation, die am Anfang ja mit dem Hammer gewissermaßen geführt wurde, möglichst überhaupt keine Kontakte, die muss jetzt differenzierter werden. Und das ist eine ganz große Herausforderung, auch für Wissenschaftskommunikation, dass eben im Detail mit möglichst einfachen Worten erklärt wird, warum etwas wirken kann und wie man sich verhalten muss, damit es wirkt.
Ja, vielen Dank. Wenn wir nochmal schauen, was denken die Menschen über Corona auf Grundlage ihrer Erhebungen, lässt sich daraus finden, was die da mehr befürchten, wirtschaftliche Folgen für sich, für das Land oder geht es um die eigene Gesundheit? Haben Sie da was rausfinden können?
Ja, da haben wir eine Zeitreihe, die bereits am 12. März beginnt, weil Infratest IMAP in Zusammenarbeit mit uns am 12.3. diese tägliche Erhebung begonnen hat. Und das sind sehr aufschlussreiche Zeitreihen, die wir im Hinblick auf die Sorgen sehen, die man sich um die eigene Gesundheit macht, um den eigenen Arbeitsplatz und die wirtschaftliche Situation und um die gesamtwirtschaftliche Situation. Das vielleicht Wichtigste zuerst ist, dass die Sorgen und große Sorgen um die eigene Gesundheit inzwischen wieder auf einem Niveau liegen wie vor der Corona-Pandemie. So Mitte, Ende März war das etwas höher. Da waren das etwa 30% der Befragten, die sich große Sorgen um die eigene Gesundheit gemacht haben. Das liegt inzwischen wieder bei unter 20%. Das ist der ganz normale Wert. Das heißt, je sorgloser wir alle im Hinblick auf die eigene Gesundheit sind, umso schwerer wird es werden, eben die Disziplin aufrechtzuerhalten, die unbedingt notwendig ist. Wir sehen auch, dass die Menschen sich mehr große Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation machen. Das hat aber in den letzten Tagen auch schon wieder nachgelassen. Das sind jetzt etwa 20%. Die wirklich großen Sorgen machen sich die Menschen und wir uns alle um die gesamtwirtschaftliche Situation. Da sind die großen Sorgen wirklich explodiert. Die waren vor Corona auf einem langjährigen Tief, weil wir einfach eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung hatten. Mitte, Ende März haben sich deutlich über 50% große Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung gemacht. Das ist inzwischen wieder ein bisschen weniger. Es wird ja auch da und dort wieder produziert und geöffnet. Aber das ist ein extrem hoher Wert.
Also besten Dank, Herr Wagner, zu diesen aktuellen empirischen Befunden rund um die Corona-Wahrnehmung. Ich spreche nun mit Lucia Reisch zu Problemen für uns als Verbraucher und zum bisherigen Krisenmanagement der Politik. Lucia Reisch ist Professorin an der Copenhagen Business School sowie Leibniz-Chair am Bremer Institut für Prävention und Sozialmedizin. Frau Reisch, Sie untersuchen seit langer Zeit Verbraucherpolitik und Verhaltensökonomik. Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme, die die Verbraucher im Rahmen der Corona-Krise meistern müssen? Gibt es da vielleicht auch international Unterschiede zwischen Deutschland und weltweit?
Ja, also im Moment scheint es so zu sein, auf Grundlage von repräsentativen Umfragen, dass die meisten Verbraucher sich tatsächlich um wirtschaftliche Dinge sorgen und interessanterweise weniger um die Gesundheit. Also das sind jetzt Fragen wie, gibt es jetzt diese Zwangsgutscheine, die ja im Grunde das Risiko der Insolvenz auf die Verbraucher abwälzen? Oder bekomme ich meinen Fortbildungskurs ersetzt oder meine Pauschalreise, mein Konzertticket? Kann ich die Miete stunden? Das sind die eigentlichen Themen. Fragt man die professionellen Verbraucherschützer, dann sieht das noch etwas anderes aus. Also die haben andere Themen ganz vorne. Neben den verbraucherrechtlichen Themen ist es vor allem das Thema Datenschutz und Datensouveränität angesichts der intensiven Diskussion um Tracing-Apps und Datenspende-Apps ist das ja auch nicht von der Hand zu weisen. Also so viel zu Deutschland. Weltweit ist das natürlich auch von den Verbraucherorganisationen aufgegriffen worden. Also das EU-Netzwerk der Verbraucherorganisationen, aber auch die UNCTAD, die nehmen vor allem die digitalen Märkte ins Visier, weil sich hier in der Tat in dieser Krise sehr vieles tut und tummelt. Also allerlei Betrügereien und unfairer Wettbewerb. Das reicht von Wundermitteln zu überhöhten Preisen für Hygieneartikel bis zu also schlicht ganz hartem Betrug und Identitätsdiebstahl. Und vielleicht noch ein paar Beispiele. Italien hat ein Verfahren gegen Wucherpreise eingeleitet. Frankreich, Mexiko, Korea, die haben schnell Websites aufgesetzt, um ganz speziell Verbraucher zu unterrichten, welche Rechte sie haben als Verbraucher und natürlich auch, um Warnungen und Informationen schnell loszuwerden. Und in anderen Ländern wie Kolumbien, wurden Apps entwickelt, in der Verbraucher quasi in Real-Time vor Ort im Laden oder eben dann auch im Online Verstöße melden können und Beschwerden einreichen können. Und seit kurzem kann man auch in Deutschland Betrug und Abzocke und Missbrauch direkt melden unter marktwächter.de/Corona. Das ist organisiert vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Das heißt, da gibt es wirklich jetzt viele Herausforderungen, auch die Auswirkungen der Corona-Krise. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht gutes Krisenmanagement aus und wie haben Sie aus Ihrer Sicht so die Politiker und zuständigen Institutionen bislang geschlagen?
Ja, also gutes Krisenmanagement, das weiß man eigentlich ganz gut. Es ist ja nicht die erste Krise, die Nachkriegsdeutschland trifft. Also hier geht es darum, frühzeitig, schnell und klar zu kommunizieren. Kein Hin und Her, sondern klare Linie. Ganz, ganz wichtig. Und ich denke, hier hat auch die Bundesregierung gelernt aus der Flüchtlingskrise, ist es, die Politik zu erklären. Also weshalb ist das nun so? Und da würde ich schon sagen, ist hier im Grunde Gewaltiges passiert. Ich denke auch, der Ansatz, realistisch zu sein, also weder Angst und Panik zu schüren, noch irgendwas zu beschönigen, hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Was man ja auch sieht und worüber sich teilweise jetzt die Medien auch schon fast lustig machen, ist, dass sich verlassen auf Experten, Expertenrat, ja, und diese selbst sprechen lassen, also die Intensivmediziner und das Robert-Koch-Institut, die Virologen, aber es sind natürlich alle gefragt. Also auch die Ökonomen scheinen langsam aufzuwachen, die habe ich lange nicht gesehen. Wichtig ist auch, ganz klare Konsequenzen aufzuzeigen. Also wenn A, dann B und das auch glaubwürdig. Was auch wichtig ist, ist, es hat ja sehr viel mit Verhalten von Menschen zu tun. Und als Menschen reagieren wir sehr stark auch auf Feedback. Das bedeutet positives Feedback. Wenn was gut geklappt hat, sollte man das eben auch geben, wenn die Situation angemessen ist. Das sehe ich eigentlich auch. Ganz wichtig ist natürlich, dass Risikokommunikation eigentlich nur dann gut gelingt, wenn sie glaubwürdig ist. Also wenn die Menschen vor allem dem Sender der Nachricht vertrauen, ja, und dass sie nicht unterstellen, dass diese Person oder dieser Sender Eigeninteressen hat oder Machtspiele unterstellt oder korrupt ist, ja, wenn wir in andere Staaten schauen. Und wenn das der Fall ist, dann werden auch ziemlich drastische Nachrichten befolgt. Also wenn man sich das vorstellt, keine Osterbesuche bei einem wunderbaren Frühlingswetter, das finde ich schon beachtenswert. Und da stehen wir in Deutschland ziemlich gut da. Also die Weltbank misst seit vielen Jahren, Jahrzehnten das Vertrauen der Menschen in ihre jeweilige Regierung bzw. in das politische System. Und wenn man sich ja nur Europa anschaut, dann sind immer die skandinavischen Länder ganz oben. Die nehmen so die Position 1, 2, 3 an. Und Deutschland ist eigentlich auch immer im oberen Drittel zu finden. Das spielt tatsächlich eine ziemlich große Rolle.
Ja, besten Dank. Jetzt ist es ja so, Corona-Krise läuft jetzt schon einige Wochen und wird uns wohl die nächsten Monate auch begleiten. Lässt sich aus Ihrer Sicht da in der Krisenkommunikationsstrategie der Politik schon eine Veränderung beobachten oder wie ist aus Ihrer Sicht auch die Perspektive jetzt für die Zukunft?
Also ich hatte ja schon angedeutet, dass ich diese ersten Wochen für ziemlich gelungen befand und befinde. Sie ist auf jeden Fall sehr intensiv und ich finde auch vergleichsweise gut abgestimmt, trotz Föderalismus. Hier ist es klar, die Bundesländer sind unterschiedlich betroffen, sowohl was die Schließungen angeht, es gibt unterschiedliche Schlüsselindustrien, aber auch was die Corona-Fälle angeht. Insofern ist es natürlich und wahrscheinlich sogar sinnvoll, dass hier nicht immer 1:1 vorgegangen wird. Was ich auch interessant finde, ist, dass im Vergleich zu anderen Ländern, also beispielsweise Italien oder USA, die Bürgermeister und die Städte eigentlich eine relativ geringe kommunikative Rolle spielen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in den beiden von mir genannten Ländern das Vertrauen in die Bundesregierung, die jeweilige, nicht so hoch ist. Also die springen da quasi auch kommunikativ in eine Leere und bringen eine gewisse Stärke und Überzeugungskraft mit. Also das ist eine Sache, die auffällt in der Krisenkommunikation. Insgesamt würde ich mal sagen, ich glaube, es wurde noch nie so viel und ich denke auch so gut erklärt wie dieser Tage. Also allein der Versuch der deutschen Bevölkerung, das Konzept des exponentiellen Wachstums beizubringen, fand ich also schon beachtenswert. Infografiken, Erklärvideos wurden für wichtig gefunden, Podcasts von Experten, die auch mal in die Tiefe gehen. Also insgesamt aufklärende, auch kontextbezogene, verstehbare Informationen. Bei Statistiken wurden gerne Vergleiche genannt. Es gibt ein vermeintlich geheimen Kommunikations- und Krisenplan des Innenministeriums, der quasi in den letzten Wochen geleakt wurde. Ich bin mir da nicht so sicher, ob der wirklich so geheim war. Aber interessant ist, ich habe mir den angeschaut, der entstand ja ganz am Anfang der Corona-Krise. Und man kann schon erkennen, dass sich die Regierung da relativ eng dran gehalten hat und ziemlich offen auch mit ihrer Kommunikationsstrategie umgegangen ist und umgeht.
Ja, besten Dank, Frau Reisch, für die Perspektive einerseits auf die Bürgerinnen und Verbraucher und andererseits Ihre Einschätzung des bisherigen Krisenmanagements. Danke sehr.
Danke auch.
Abschließend spreche ich mit Ortwin Renn zur Frage, wie gute Krisenkommunikation gelingt. Professor Ortwin Renn ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS in Potsdam und Inhaber des Lehrstuhls Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart. Außerdem ist er Mitglied des AKTECH-Präsidiums. Herr Renn, in der Politikberatung, etwa bei AKTECH, ist Ihnen eine wissenschaftlich fundierte Begründung von politischen Maßnahmen besonders wichtig. Bezogen auf die Kommunikation in der Corona-Krise schöpfen wir tatsächlich aus einem großen Schatz an Erkenntnissen der Verhaltens- und Kommunikationswissenschaften. Welche Schlussfolgerungen für eine gelingende Krisenkommunikation können Sie daraus ziehen?
Also zunächst mal ist ganz wichtig, dass es durchaus auch die Unsicherheiten und auch die Vielfalt der Meinungen innerhalb der Wissenschaften in der öffentlichen Kommunikation dargestellt wird. Also es geht nicht darum, dass man alles mit einer Meinung abdeckt, aber dann in der Politik daraus auch relativ einhellig und eindeutig Schlüsse zieht. Also was wir immer wieder feststellen ist, dass auf der einen Seite gesagt wird, die Wissenschaft weiß schon alles, das muss man nur umsetzen. So ist es leider nicht, sondern sie hat auch durchaus unterschiedliche Interpretationen. Natürlich gibt es absurde Dinge, aber es gibt auch Dinge, die man sehr wohl mit beachten soll. Aber dann ist es für die Krisenkommunikation sehr wichtig, dass die Politik sagt, wir haben alle diese Argumente aufgenommen, das ist jetzt den Pfad, den wir einschlagen wollen. Diesen Pfad möchten wir auch jetzt durchhalten und davon gibt es dann auch kein Abweichen mehr, solange wir nicht neue Erkenntnisse haben.
Und wenn Sie sich jetzt die Diskussion in der Politik anschauen, in Deutschland oder international, richten sich die Politiker nach dieser Art von Kommunikation oder wo wäre da jetzt konkret vielleicht noch Nachhilfe nötig aus Ihrer Sicht?
Also wir sehen, dass wir in Deutschland tatsächlich in der Regel auch in den Ländern und auch im Bund natürlich Politikerinnen und Politiker haben, die sich sehr intensiv auf den wissenschaftlichen Rat eingelassen haben und ihn auch weitherzig beherzigen. Das zeigen auch die Umfragen, die auch gerade von Wissenschaft im Dialog gemacht worden sind, in dem deutlich wurde, dass A, sowohl die Wissenschaft dadurch im Vertrauen gewonnen hat, aber auch die Politik, und das wird ja auch durch die Umfragen zu den Parteien und ihrer Zugehörigkeit und auch dem Zufriedenheit mit den Parteien wiedergespiegelt. Also von daher glaube ich, dass hier vor allem in Deutschland das relativ gut gelingt. Natürlich müssen wir auch aufpassen, da wir in den einzelnen Ländern auch unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Manche Länder haben sehr starke Betroffenheit, andere weniger. Und von daher macht es auch Sinn, durchaus mit unterschiedlichen Maßnahmen zu reagieren. Es muss nicht alles einheitlich werden. Und das ist vielleicht das einzig Negative, das ich jetzt für Deutschland hinzuziehen möchte, ist, dass es schon einige Politiker gibt, die versuchen, ganz bestimmte Klientel zu bedienen und vielleicht da weniger auf den wissenschaftlichen Rat hören, als auf die mögliche Wählerschaft, für die das dann sehr attraktiv sein könnte. Also auch da würde ich sehr vorwarnen. Also ich glaube, im Moment kommt am besten an, wenn man mit einer gewissen Vorsorgementalität, aber durchaus auch in Abwägung der Vor- und Nachteile von Maßnahmen dann wissenschaftlich basiert, aber ethisch fundiert Urteile fällt.
Ja, Herr Renn, Sie leiten ja auch das Technikradar bei AKTECH, mit dem wir gemeinsam mit der Körber-Stiftung regelmäßig erheben, was die Deutschen über Technik denken. Vielleicht eine Prognose gewagt, was wird sich da vielleicht im nächsten Jahr ändern bei den Einstellungen zu Technik, bedingt durch die Corona-Krise?
Also was wir jetzt schon sehen, ist, dass die Menschen sehr viel stärker und intensiver virtuelle und digitale Technologien nutzen und auch merken, dass ohne die, glaube ich, die Krise sehr viel schwerer zu verkraften wäre. Also dass wir auch heute zusammen jetzt hier sitzen und das gemeinsam über Zoom abwickeln können, ist ja schon ein Zeichen, dass wir hier alle diese digitalen Instrumente auch nutzen und damit auch weiter Kommunikation pflegen können. Wichtig ist, es geht ja nicht um eine soziale Distanzierung, ich glaube, das Wort war falsch gewählt, sondern um eine räumliche Distanzierung. Und ich bin sicher, dass wenn wir das Radar dann wieder im Ende des Jahres nochmal machen, und zwar ganz besonders auch, um deutlich zu machen, gibt es jetzt Unterschiede in den Technikeinstellungen und Technikpositionen, dann bin ich sehr davon überzeugt, dass wir gerade in Hinsicht auf diese virtuellen Technologien auch ganz neue Einstellungsmuster vorfinden werden, aber auch vielleicht in vielen anderen Technikfeldern, wo wir sehen, die helfen uns in solchen Krisen besser fertig zu werden. Vielleicht aber auch mehr negative Einstellungen von den Technologien, wo wir sagen, die haben uns natürlich auch ein Stück weit die Krise mit eingebrockt. Also Dinge, die vielleicht dann doch im Bereich nicht nachhaltiger Produktion oder nicht nachhaltiger Lebensweisen uns das Leben eher in Zukunft erschweren werden. Da wird vielleicht mehr Skepsis eintreten. Aber insgesamt sehe ich, dass die Technik in dieser Krise ein besonderes Maß auch an Adäquatheit gezeigt hat, vor allem im digitalen Bereich. Und das wird sicherlich auch einen Einfluss auf die Einstellung der Bevölkerung haben.
Besten Dank, Herr Renn, für Ihre Einschätzungen zu unserem Thema Corona-Krise-Kommunikation. Meine Damen und Herren, auf der AKTECH-Homepage akatech.de finden Sie weitere Informationen zum Thema und unseren Experten. Falls Sie Kommentare, Fragen haben, gerne per E-Mail an dienstag-dialog@akatech.de. Wir setzen die Reihe fort mit ganz verschiedenen Technikthemen. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.